Wir steigen mal direkt in den Text ein. Ich kann das so nicht lesen, ich drehe mich mal ganz kurz so um, ja. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als der König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog wieder vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jesus, ich danke dir, dass diese Adventszeit jetzt wieder gestartet ist. Eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit, Jesus, der Vorfreude. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, und ich bete, dass dein Wort uns heute neuen Mut schenkt, neues Vertrauen schenkt, Herr, was du für uns sein möchtest. Amen. Ich wünsche deinem Nachbarn noch mal ganz kurz einen schönen ersten Advent, und Jürgen darf mir mal ganz kurz was Trinken geben. Dankeschön. Schönen ersten Advent. Ja, ist doch gar nicht so schwer, oder? Weihnachten steht vor der Tür, und ich hoffe, dass es ganz viel Vorfreude in dir weckt. Die frohe Botschaft, die uns immer wieder neu begegnen möchte. Dass dir und mir ein Retter geboren ist, der allen Völkern große Freude bringt. Was für ein Geschenk. Und auch die spannende Frage für uns ist, bist du eigentlich dafür bereit? Bist du bereit für dieses große Geschenk, das dir begegnen möchte? Denn wenn ich dir eins von Herzen wünsche, ist, dass die Freude in dir bleibt, die Jesus bringt, und dass sie ihr volles Potenzial in dir entfacht. Doch wir kennen das alle, wie sind unsere Erfahrungen? Selbst die schönsten Geschenke verblassen mit der Zeit, weil sie einfach irgendwann vielleicht aufgebraucht sind. Sie sind abgenutzt wie alte Schuhe, oder sie verlieren ihren Glanz bei all den neuen schönen Dingen und Wünschen, die es so gibt. Und immer wenn ich an Weihnachten denke, geht mir immer so, muss ich an ein ganz spezielles Weihnachten denken. Ich weiß nicht, ob ich 4 war oder 5 war, aber ich weiß ganz genau, was ich bekommen habe. Meine erste Spielkonsole. Und da war da so ein großes Paket, und ich hatte von nichts eine Ahnung, und ich reiße es auf, und auf einmal ist es da. Mit Mario und Yoshi vorne drauf. Und ich komplett ausgerastet. Also so ein Weihnachten, ich weiß nicht, was ich mit 8 bekommen habe, mit 9 bekommen, aber dieses Weihnachten, da kann ich mir noch genau dran erinnern. Und ich weiß noch ganz genau, meine Mutter musste mich normalerweise immer aus dem Bett ziehen. Dann hat sie mich meistens auf den Badboden gelegt, weil ich weitergeschlafen habe. Und dann gab es immer so einen kalten Waschlappen, ganz liebevoll ins Gesicht. Aber ich weiß noch ganz genau, wie mein Bruder und ich wach geworden sind. Wir sind direkt nach unten gestürmt, und mein Papa hatte das Ding schon aufgebaut, und auf einmal konnte Mario fliegen und so welche Sachen. Das war unglaublich. Und doch, mit der Zeit kam die nächste Konsole und die nächste. Also auch diese Konsole hat ihren Glanz verloren. Und wie schade ist es doch auch immer wieder an Weihnachten, wie schnell dieser Glanz an Weihnachten, dass unser Retter geboren wurde, in unserem Alltag immer wieder verblasst. Der größte Eingriff Gottes in der Menschheit so wenig Spuren bei uns hinterlässt in unserem Alltag. Wir kennen die Geschichte auswendig und wir sind oft ein wenig übersättigt. Ja, früher mal hat sie uns bewegt und es ist immer wieder nett, sich daran zu erinnern, aber Weihnachten möchte für dich und mich viel mehr sein als ein paar nette Tage, eine nette Erinnerung, sondern Weihnachten ist für dich und mich der Hauptgewinn. Und ich merke manchmal auch wieder in dieser Geschichte, dass dieser Eingriff Jesu manchmal so groß erscheint, dass es uns schwerfällt, dass es in unser kleines Leben hineinpasst. Das größte Eingreifen Gottes in der Menschheit deinem kleinen Leben begegnen möchte. Und doch genau das zeigt die Menschwerdung Jesu, dass er dein und mein Leben individuell begegnen möchte. Dass die Geschichte an Weihnachten deine ganz persönliche Geschichte wird. Und gerade das entdecken wir in der ganzen Welt an Weihnachten. Es sind Begegnungen. Die Freude, es mit den Menschen zu verbringen, die wir lieben, mit denen wir besondere Geschichten teilen, mit denen wir eng verbunden sind, Freunde und Familien. Und egal, wie weit sie auch entfernt sind, Weihnachten bringt uns immer zusammen. Weihnachten bringt uns mit unseren Allerliebsten immer zusammen. Und das Gleiche gilt für Jesus. Es ist nicht nur ein Highlight, dass Gott ein Mensch wurde, sondern dass Gott Mensch wurde, um deinem Leben zu begegnen, um es zu prägen, um es mit seinem Leben zu verbinden. Gott ist Mensch geworden, um für dich und mich greifbar zu werden und nicht diese Religion, die wir so oft aus diesem Ganzen machen, die uns so oft unter Druck setzt und frustriert. Und deswegen sagt Jesus auch in Johannes 15, Vers 11, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Jesus möchte nicht, dass wir ein Fest feiern, sondern Jesus möchte, dass die Freude in uns bleibt und dass die Freude in uns vollkommen wird. Wenn wir uns den Begriff Freude anschauen, merke ich immer wieder in meinem Leben einen Denkfehler. Ich schaue auf die Freude und ich frage mich manchmal, Herr Jesus, wo ist diese Freude? In der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde? Und wir denken so oft, dass Gott uns diese Freude in den Dingen bringt, aber er ist sie. Er ist die Freude. Und deswegen sind tiefe Erlebnisse, tiefe Begegnungen mit Jesus, das, was Freude in unser Leben bringen möchte. Und weil Jesus so viel mehr mit sich bringt, werden wir auch niemals aufhören, ihn immer mehr kennenlernen zu können. Selbst Paulus, einer, wenn jemand es verstanden hat, dann er. Und doch schreibt er im Philipperbrief 3, dass er sich niemals anmaßen würde zu denken, dass er das, was Jesus ist, das, was den Glauben ausmacht, jetzt schon ergriffen hätte. Und deswegen jagt er dem nach. Weihnachten ist das größte Geschenk, das dir und mir jeden Tag begegnen möchte. Wie groß unsere Freude also ist, hängt davon ab, wie wir unser Leben von Jesus treffen lassen. Und es sind nicht die Sicherheiten, es sind nicht der materielle Segen, es ist nicht der Erfolg. Und das klingt zwar komisch, aber es ist nicht mal Gemeinde, die uns diese Freude schenken können. Ich merke es auch gerade in dieser Phase, in der wir jetzt gerade als Gemeinde stecken, in der ich mir viele Gedanken mache, auch mich frage, hey, wie sieht es für uns als Gemeinde im nächsten Jahr aus? Aber auch für mich ganz persönlich und meine Familie, wie sieht es für uns im nächsten Jahr aus? Und mir geht es wie dir. Da kommt Ärger, da kommen Ängste. Und doch komme ich in diesen Fragen immer wieder an einen Punkt. Habe ich eigentlich Freude in den Dingen? Habe ich Freude, weil Jesus gerade macht, dass in diesen Dingen alles so gut läuft? Oder habe ich Freude darin, weil ich ihn habe? habe ich Freude, selbst wenn all diese Dinge, die gut sind, die wir lieben dürfen, bleibt die Freude, wenn das verschwindet? Reicht Jesus dann noch aus? Und als Christen würden wir natürlich ganz pauschal sagen, ja, wäre ja blöd, wenn wir es nicht tun würden. Und doch in dieser Weihnachtsgeschichte, die wir gerade eben gelesen haben in Matthäus 2, zeigt uns, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich auf das reagieren, was Jesus bringt. Und ich möchte dich einladen, so komisch diese Personen auch klingen mögen, gewisse Züge, das verspreche ich dir, können unserem Leben ziemlich ähneln. Und deswegen ist es immer eine ganz wichtige Aufgabe, auch in dieser Adventszeit, in der wir uns jetzt befinden, es ist eine Zeit der Vorbereitung, es ist auch eine wichtige Aufgabe für uns, die uns immer wieder ermutigen möchte, diese Zeit zu nutzen, um unseren Lebensweg immer wieder neu zu orientieren und zu prüfen, folgen wir eigentlich dem richtigen Leitstern oder folgen wir irgendwelchen Irrlichtern, die uns die Sicht rauben und auf Holzwege bringen, die uns ablenken von der Tatsache, dass das größte Geschenk jeden Tag vor deiner Tür ist. Okay? Wir haben drei Personengruppen in dieser Geschichte und wir starten mit Herodes dem Großen. Und wenn wir diese Geschichte gelesen haben, dann wird uns eins ganz schnell klar: Herodes ist der Böse in der Geschichte. Das wird ganz schnell klar. Die Reaktion des Volkes war Angst und Schrecken, als sie hörten, dass Herodes davon mitbekommen hat, dass ein neuer König geboren ist. Und sie zeigt in Herodes Leben, dass für ihn ein weiterer König wenig Platz hat. Und das sehen wir auch ganz besonders an diesem heuchlerischen Plan, den er probiert, mit den Weisen zu machen, mit dem Ziel, Jesus zu beseitigen. Und auch wenn er so böse klingen mag, der Herodes, dieser Mann hatte richtig viele gute Züge. Und das liest man in der Geschichte, die vielleicht in dieser Geschichte nicht so durchschimmern mag, aber in der Historie man nachlesen kann. Herodes war der einzige Herrscher, der es schaffte, Ordnung und Frieden im Land zu wahren. Und dieser Herodes, der konnte auch richtig großzügig sein. In schweren Zeiten erließ er sogar Steuern für das Volk. Und es gab sogar eine Zeit, in der es dem Volk so schlecht ging, dass er sein ganzes Gold, nicht sein ganzes, aber dass er ganz viel Gold verkaufte und einschmelzen ließ, um Brot für das hungernde Volk zu besorgen. Also wir lesen oft diesen Charakter so, Herodes, das ist der Böse, aber der war gar nicht so schlecht. Und doch finden wir diese eine Charaktereigenschaft bei ihm, die alles andere dann doch am Ende in den Schatten gestellt hat. Und das war seine Machtgier. Seine Machtgier und sein damit verbundenes Misstrauen. Jetzt denken wir doch, ach, wir sind doch gar nicht so machtgierig, oder? Jesus hätte für Herodes die besten Absichten haben können. Jesus hätte für Herodes der beste König, Unterstützer sein können, den er sich nur hätte wünschen können. Aber Jesus bekam nie die Chance, ihm das zu zeigen. Hey, da ist ein König, der möchte meinen Platz. Keine Chance. Und auch wenn sich keiner mit so einer Machtgier identifizieren könnte, sich nehmen zu lassen, das zu tun, was einem so lieb ist. Die eigenen Vorstellungen, die doch oft so sind wie das Grundgesetz in unserem Leben. Und Herodes zeigt uns eins. So wird man nie an den Punkt gelangen, dass Jesus etwas viel Besseres im Sinne hat, als man sich das selber vorstellen könnte. Am Ende schreibt man vom Leben von Herodes, dass Angst und Verfolgungswahn sein Lebensstil war. Und wir sehen bei Herodes, dass Jesus für ihn jemand ist, der ihn etwas wegnehmen möchte. Der ist König, der möchte regieren, Also muss er mir etwas wegnehmen wollen. Jesus kann in unserem Leben manchmal ein richtiger Dorn im Auge sein. Und dann besonders, wenn die Umstände nicht passen. Wenn er das, was er bringen möchte, sein Weg nicht so angenehm ist, wie wir es gerne hätten. Dann habe ich vielleicht nicht diese große Krone auf und doch merke ich in meinem Leben, dass es vielleicht ganz viele kleine Kronen sind, die Jesus daran hindern, mir als König in diesen Bereichen zu begegnen, wo er etwas viel Besseres für mich im Sinn hat. Dann wandelt sich Freude auf einmal in Angst und es beginnt ein Kampf des Festhaltens. Und dann bin ich auch ein Mächtiger. Auch wenn meine Macht nicht so groß ist auf die Welt, aber es betrifft doch mein Leben. Unser Status, das, was die Menschen von uns halten. Und der größte Trugschluss ist immer bei uns Christen, wir können Jesus trotzdem erfahren und ihn doch in den wichtigsten Bereichen unseres Lebens ausgrenzen. Aber Jesus sagt dir, die Freude soll in dir vollkommen sein. Und ich will dir nicht einfach sagen, leg diese kleinen Kronen nieder, aber ich möchte dich ermutigen, diese Zeit, die Adventszeit zu nutzen, dich zu fragen, hey, wo gibt es Kronen in meinem Leben, die mich, nicht Jesus, sondern mich davon abhalten, dass Jesus mir begegnen möchte? In Bezug auf Menschen, in Bezug auf dich selbst oder vielleicht gewisse Einstellungen. Die zweite Gruppe sind die Schriftgelehrten und Hohepriester. Das war die Elite. Die kannten sich in Gottes Wort sehr gut aus und die wussten ganz genau, was Gottes Wille ist. Die saßen natürlich ganz vorne, immer in der ersten Reihe. Und auch als Herodes von diesem Jesus gehört hat, sind sie die erste Wahl bei ihm und stehen bei ihm mit Rat und Tat zur Seite. Herodes stellt ihnen eine Frage, hey, wo wird dieser Jesus geboren? Und sofort, peng, sie kannten die Stelle, Micha 5, Vers 1. Und das Interessante ist, selbst Jesus hat sich ganz viel mit ihnen ausgetauscht und von ihnen gelernt. Und doch, was erfahren wir von den Schriftgelehrten? Sie wussten alles. Und doch diese Nachricht, dass der Retter kommt, dass Leute einen Stern gesehen haben, lässt sie vollkommen kalt. Sie wussten zwar, wo Jesus geboren wird, aber am Ende sind sie ihm nicht begegnet. Sie hatten so viel zu tun mit ihren eigenen religiösen Dingen, dem Tempel, den Schriften. Und wir lesen es durch das ganze Evangelium durch, dass immer, wenn Jesus ihnen begegnen wollte, sie ihn eigentlich verpassten, weil Jesus sich immer ihnen beweisen musste, weil sie genau wussten, wie denn der Messias zu sein hat. Und sie ruhten sich darauf aus, dass sie Gottes auserwähltes Volk waren. Wie hart muss es doch für die jüdischen Leser gewesen sein, dass Gottes Kommen in die Welt nicht mit ihnen, sondern mit Sternendeutern beginnt. Sie waren doch der Elite-Club, sie waren doch die, die Gott auserwählt hatte, aber Gott beginnt mit Sterndeutern. Und es ist immer wieder interessant, an den Schriftgelehrten zu sehen, dass so nah ein Weg dem anderen auch gleichen mag, sich gut und richtig anfühlen mag, aber komplett andere Wege sind. Dass sich etwas Frommes so gut anfühlen kann und doch der ganz falsche Weg ist, uns von dem Hauptpreis ablenkt. Jesus hat die größten Wunder vor ihnen getan und doch haben sie ihn nicht erkannt. Sie waren mit ihrer Frömmigkeit, mit ihrem religiösen Leben so sehr beschäftigt, dass sie nicht offen waren, dass Jesus ihnen eigentlich begegnen wollte. Und das ist eigentlich das Traurigste, dass die Gott eigentlich auserwählt hat, ihn verpasst hatten, weil sie mit anderen Dingen beschäftigt waren, die zwar von Gott handelten, aber am Ende nicht Gott da drin war. Die dritte Gruppe, die drei Weisen oder wie wir in der Geschichte lesen, die Sterndeuter. Und das Verrückte ist, jetzt werden ausgerechnet diese auserwählt. Werden wir von diesen belehrt, die nicht einmal zu Gott gehörten. Und wenn man so ein bisschen Bibelkunde nachschaut, dann sagt man so, das waren so Forscher, Naturwissenschaftler. Und früher war es ganz stark so der Glaube vertreten, dass man die Zukunft in den Sternen deuten könnte. Heute würden wir wahrscheinlich Esoteriker sagen. Und das Interessante ist, genau das gebraucht Gott. Genau das gebraucht Gott. Er wendet sogar einiges auf und lenkt die Sterne so, dass sie darauf aufmerksam werden. Und eines sagt uns zu Beginn diese drei Weisen: Gott schenkt denen ein Zeichen, die ein offenes Herz haben. Und er wählt sogar eine Sprache, die sie verstehen, weil sie auf Empfang waren. Aber Jesus ist ihnen nicht einfach erschienen. Ich kenne das auch immer, dass Menschen sagen, hey, ich würde an Gott glauben, wenn er mir begegnen würde, wenn er das machen würde, wenn er das machen würde. Aber er gab ihnen nur ein Zeichen. Er gab ihnen nur ein Zeichen im Himmel, das sie zwar deuten könnten, aber noch nicht Jesus war. Und ihr müsst euch vorstellen, das waren gute 1000 Kilometer, die sie hingelegt haben, um diesen Stern zu folgen. Nichts war ihnen garantiert, nichts war sicher. Und doch diese Sehnsucht nach etwas Größerem hat sie angetrieben. Sie folgten also diesem Zeichen. Und als sie endlich an diesem Ort waren, wo doch genau die waren, die ihn kennen sollten, erfuhren sie nur Schreck und Heuchelei und Gleichgültigkeit. Also genau dort, wo sie doch die Hilfe hätten bekommen sollen, erfahren sie das genaue Gegenteil. Und doch hört Gott nicht auf und er schickt den Stern weiter. Und wie überglücklich lesen wir, waren sie, als sie dann wieder in Vers 10 weitergehen konnten. Diese Geschichte lesen wir in ein paar Kapiteln. Wir haben jetzt 11 Kapitel gelesen. Aber das war nicht so ein kleiner Spaziergang, den diese Leute auf sich genommen haben. Eine nette Wanderung, die wir vielleicht mal mit den Rangern machen. Es war ein riesig langer Weg des Suchens. Diese Menschen haben einen riesig langen Weg des Suchens auf sich genommen, um den Hauptgewinn zu bekommen. Sie haben ihren Glauben an diesen Retter, an dieses Größere nicht aufgegeben, als dort, wo sie es eigentlich hätte erfahren sollen, dort eigentlich dieser Glaube niedergemacht wurde. Dort, wo Menschen waren, die eigentlich diese Freude hätten ausstrahlen sollen, sie dort nicht fanden. Aber sie gaben nicht auf und Gott zeigte am Ende, dass er seine Zusagen hält. Und das lesen wir in der Verheißung von Micha. Es wird ein König geboren und Gott hat seine Zusage gehalten. Und meine Frage ist an dich heute Morgen, wo hast du aufgehört zu suchen? Wo hast du aufgehört zu suchen nach dem Zeichen, das Gott dir gegeben hat? Vielleicht hast du für etwas gebetet, vielleicht probierst du irgendwelche Schritte zu gehen, Dinge, die dich überfordern. Und Gott gibt dir vielleicht ein kleines Zeichen und möchte dir zeigen, ich bin da und ich werde dich führen. Und das erleben wir auch in der Gemeinde. Wir beten, wir machen uns Gedanken und wir sehen noch nicht das Ziel. Und doch hört Gott nie auf, ein Zeichen zu senden. Doch wo schauen wir hin? Wo schauen wir hin? Schauen wir auf das Volk, das entsetzt war? Oder schauen wir auf den Stern, den Jesus uns geben möchte, weil er etwas hat? In Kolosser 3 lesen wir, da sagt Paulus, Gebt dem Wort Christus Raum, lasst es wirken und den ganzen Reichtum unter euch entfalten. Der ist so gut, ich lese ihn nochmal vor. Gebt dem Wort Christus Raum, lasst es wirken und dem ganzen Reichtum unter euch entfalten. Eines habe ich in meinem Leben schon erfahren dürfen. Wir hatten ja jetzt auch Black Friday. Jeder probiert so ein Schnäppchen zu schießen und so, ne? Ich war natürlich auch dabei, ne? Aber die richtig wertvollen Schätze, die werden wir nicht dort finden. Die finden wir nicht auf dem Wühltisch, die finden wir nicht im 99-Cent-Laden. Wo finden wir Gold und Diamanten? Tief in Höhlen muss man wühlen, muss man graben, muss man viel Aufwand aufwenden und man findet es nicht überall. Jesus sucht nicht die perfekten Menschen, für die ist er gar nicht gekommen, sondern er ist für die gekommen, die offen sind, die sich nach ihm sehnen und die ihn brauchen. Und wir haben einen Gott, und das zeigt uns diese Geschichte, der es liebt, gesucht zu werden. Und die Menschen, die suchen werden, da sagt Gott, darauf lege ich meine Zusagen, denn wer suchet, der wird finden. Die Weisen, die waren klug und sensibel und sie haben diese Sternsuche nicht verschlafen. Und ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, dass wir in all dem, was gerade passiert, diesen Stern nicht verschlafen. Weil egal was passiert, auch in dieser Gemeinde, Jesus ist und bleibt derselbe. Jesus ist und bleibt derselbe. Und er kann immer etwas Gutes tun. Er kann immer etwas tun. Und das macht Christsein so spannend, wenn Jesus unser Leben ganz persönlich trifft. Wo möchte Gott vielleicht in dieser Gemeindesituation dein Leben ganz persönlich treffen? Wo möchte er vielleicht Dinge korrigieren, wo wir uns vielleicht haben lassen, uns blenden lassen haben vom gewissen Dingen, wo wir so fest dran gehalten haben, dass uns so wertvoll erschien. Es ist so wichtig für uns in dieser Adventszeit, unsere Sensoren zu schärfen. Hey, wo sind diese Kronen, die wir tragen, an denen wir festhalten? Oder wo sind diese Dinge, mit denen wir uns so viel beschäftigen, aber uns eigentlich davon abhalten, Jesus zu begegnen? Und lasst uns noch viel mehr unsere Sensoren schärfen, dass wir das erhalten, wovon Paulus spricht, den Reichtum, den wir in Jesus haben, ihn Raum zu gewähren. Denn für eins ist Jesus nicht gekommen, damit die Dinge so bleiben, wie sie sind. Jesus ist nicht gekommen, damit die Dinge so bleiben, wie sie sind, sondern er ist gekommen, um uns Veränderung zu bringen, um uns Freude in Vollkommenheit zu bringen. Das ist so ein Standardsatz und doch ist er ein Satz, den ich mir immer wieder in meinem Leben sagen möchte. Gott ist so viel besser, als ich mir vorstellen kann. Gott ist so viel besser, als ich mir vorstellen kann, als meine Pläne und Gedanken sind. Und deswegen lasst uns Sucher und Empfänger sein, anstatt immer Jesus aufzugeben, was er zu tun hat. Ihr wisst, was ich meine, ja? Und ich merke als Gemeinde, also ich hatte nicht so viel Zeit für die Vorbereitung, soll natürlich keine Entschuldigung sein. Und doch war ich so bewegt von dieser Geschichte, zu erfahren, was diese drei Weisen erlebt haben. Sie haben Ausschau gehalten auf Jesus. Und ich war so betrübt von mir selber, weil ich gemerkt habe, Umstände fordern uns so heraus, unseren Blick auf Jesus zu richten. Und ich habe mich gefragt, Herr Jesus, wo habe ich dich aus dem Blick verloren? Wo habe ich aufgehört, dich zu suchen? Wo habe ich aufgehört, dich zu suchen und an anderen Dingen so viel Raum gegeben? Und ich merke auch in unserer Gemeinde, und das macht mich so betrübt, dass ich im Gemeindeleben in so vielen Dingen nur noch so wenig Jesus sehe. Wir wissen alle, was richtig ist. Wir wissen, wer falsch ist. Und doch der Einzige, der das weiß, ist Jesus. Nicht du, nicht ich. Und deswegen ist es so wichtig für uns, unseren Blick nicht zu verlieren und auf Jesus zu schauen, denn er bringt die Freude. Er bringt die Freude in Vollkommenheit. Das bin nicht ich, das bist nicht du. Aber er kann das und daran möchte uns Weihnachten erinnern. Und dazu möchte uns diese Adventszeit ermutigen, diese Zeit zu nutzen, um Jesus zu suchen. Er ist König, er ist der Sieger, das sind nicht wir. Aber er möchte das in uns vollbringen, auch als Gemeinde. Er ist der gute Hirte, der in unserer Mitte wirkt. Und dazu möchte ich dich einladen, werde wieder ein Suchender. Werde wieder ein Suchender, der diesem Stern folgt und auf Jesus schaut und nicht auf sich selbst oder auf die anderen. Wir haben alle schlechte Erfahrungen gemacht in Beziehungen, in Gemeinde, in Werten, wo wir enttäuscht wurden. Aber diese Geschichte erinnert uns daran, dass Gott seine Zusagen hält. Auch über Tausende von Jahren. Und wenn wir auf ihn schauen, wenn wir ihm nachjagen, wie Paulus es gesagt hat, dann kann aus allem etwas Gutes entstehen. Ich möchte zum Abschluss noch beten.